Bevor ich mit der Predigt anfange, die, wo aufmerksam vor ein paar Wochen zugehört haben, wo wir zum ersten Mal von's Digitale wieder auf Präsenz gestiegen sind, wir haben damals gesagt, wir sind unter 50 und solange wir unter 50 sind, machen wir Präsenzgottesdienste. Die, die aufmerksam die Tageszeitung oder andere Medien verfolgen, wissen, wir sind über 50 im Heilbronner Landkreis. Deutlich über 50 und das hat uns im Leitungsteam sehr intensiv bewegt. Wir haben im Hintergrund Woche für Woche neu überlegt und entschieden und gemerkt, es ist so schwer abzuwägen. Es ist einfach wirklich schwierig. Wir merken, wie wichtig es ist, dass wir uns hier treffen, dass wir uns sehen und wir glauben auch, dass wir ein gutes Konzept haben, dass wir sicher unterwegs sind. Davon sind wir überzeugt. Und doch haben wir uns immer wieder auch an diese 50 erinnert, die wir uns ja selber gesetzt haben. Vom Start her dürften wir auch weit darüber hinaus Gottesdienste feiern, machen die anderen Kirchen auch. Wir haben uns jetzt hinten vor dem Gottesdienst zusammengestellt. Da waren jetzt nicht ganz alle dabei, deswegen ist es jetzt nicht ganz repräsentativ, aber wir fahren mal weiter auf Sicht, haben wir beschlossen. Und wir wollen uns, ähnlich wie die Politik auch die Vorgabe gemacht hat mit der 100er-Inzidenz, ab da wird das ja ganz stark alles runtergefahren, habt ihr alle bestimmt gehört, wahrscheinlich zu oft in den Nachrichten dergleichen, an dem wollen wir uns ein bisschen orientieren. Das heißt, bis auf weiteres, Präsenzgottesdienste und digital, aber wir werden das im Blick behalten und gucken wie, und hoffen, dass es einfach, dass wir uns weiter treffen können, weil das uns wichtig ist, dass wir uns sehen und weil wir glauben, wir haben ein gutes und sicheres Konzept. Ich hoffe, ihr könnt das mittragen. Wir wollen das nicht über euch hinweg entscheiden. Wir sind da auch angewiesen auf euch. Ihr dürft uns da auch gerne Rückmeldung geben, wie ihr das findet. Also nicht jetzt, aber dann irgendwann später. Genau. Von dem her das soweit noch vorab. Gut, aber jetzt steigen wir mal ein in die Predigt, in die 6. Predigt zum Themenjahr. Wir sind im Themenjahr mittendrin, wir gehen durchs Alte Testament, Gottes Begegnungen im Alten Testament. Ein Mann, zwei Berge. Auf dem einen Berg ist er der Held. Stark, gewaltig, erfolgreich, handelt in Gottes Vollmacht, vollbringt Wunder, welche die ganze Welt aus den Socken haut. Ihm scheint nichts mehr unmöglich. Und auf dem anderen Berg ist er der Erschöpfung nahe, ausgelaugt, kraftlos, verzagt, jammert und klagt sein Leid, weiß nicht mehr ein noch aus, hat sich selbst schon fast aufgegeben. Zwei Berge innerhalb kürzester Zeit, zwei Stimmungen, die unterschiedlicher nicht sein können. Zwei Berge und doch ein und derselbe Mann. Diesem Mann spüren wir heute nach. Gemeinsam gehen wir seinen Weg mit, erforschen, wie es zu diesem Stimmungswandel bei ihm gekommen ist, gehen in seinen Fußspuren, seinen Weg nach. Und vielleicht, das ist meine Hoffnung dabei, vielleicht finden wir etwas von uns selbst in ihm wieder. Vielleicht erkennen wir einen Teil von uns selbst in ihm, in Elia, dem Propheten Gottes. Der erste Berg, der Berg Karmel. Eine Machtprobe soll es werden, aber nicht eine wegen einer menschlichen Rivalität, nein. Viel größer, viel gewaltiger, eine Machtprobe von Gott und Götter. Ein Götterkampf. Seit Monaten hat es nicht mehr geregnet in Israel. Das ganze Volk, die Menschen sind schon am Rande der Existenz. Auswege werden gesucht, die Götter, Gott, wird um Hilfe gebeten, aber an wen sich wenden? Es gibt doch so viele Götter. Nun, pragmatisch wie man ist, macht man einen Wettbewerb daraus. Ein Opfer soll dem Gott gegeben werden, das war damals nicht unüblich. Man schichtet Holz, schlachtet ein Tier, legt das oben drauf, zündet das Ganze an und der Rauch, so die Idee dahinter, der Rauch, der trägt die Gebete hoch zu Gott, der ja oben im Himmel sitzt. Ein gängiges Mittel durch alle Religionen hindurch. Das haben damals alle gemacht. Nun hat man für diesen Wettkampf die Spielregeln ein bisschen verändert, denn das Feuerzeug durfte man nicht mehr benutzen. Will heißen, zwei Altäre, einen für den Gott Baal und einen für den Gott Israels. Alles wurde vorbereitet, Holz und Tier und Schlachten und Blut und tralala und obendrauf. Nur angezündet wurde es nicht. Und das war die Machtprobe. Der wahre Gott, der sollte sein Opfer selber durch Feuer vom Himmel anzünden. Und Elia legt noch eine Schippe drauf. Er flutet den Altar mit Wasser. Das Holz ist triefnass. Das klingt nach einer sehr komplizierten Versuchsanordnung, ich weiß, aber die Details sind weniger wichtig wie das Ergebnis. Denn im Gegensatz zu den anderen Göttern passiert beim Gott Israels wirklich was. Dieser von Elia gewässerte Altar, batschnass, es tropft förmlich überall vom Holz runter, brennt auf einmal lichterloh. Brennt, weil auf Elias Gebet hin eine Feuersäule vom Himmel kam, direkt runter und das wie ein gigantischer Grillanzünder den Altar angezündet hat. Der Gott Israels hat die Machtprobe bestanden, gewonnen und mehr noch, der Prophet Elia hat das bewirkt und mitgewirkt. Er ist das Werkzeug des mächtigen Gottes, der Feuer vom Himmel schicken kann. Elia ist in aller Munde, stark und gewaltig und erfolgreich, handelt in Gottes Vollmacht, vollbringt Wunder, welche die ganze Welt aus den Socken haut. Ihm scheint nichts mehr unmöglich. Aber anscheinend sind ihm doch Dinge unmöglich, ihm, den Propheten Elia. Rolf, du darfst uns helfen. Klick mal eins weiter.
Danke. Das ist ein klein, gell?
Ich lese es euch vor. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin alleine übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Was ist da passiert? Wie konnte aus diesem mächtigen Elia solch ein Häuflein Elend werden? Schauen wir auf den zweiten Berg, den Berg Horeb. Direkt nach dem Götterkampf auf dem Karmel zieht sich Elia in die Steppe zurück. Er macht das nicht ganz freiwillig, er wird verfolgt. Die damals herrschende Königin, die war, wie heißt es so schön, not amused. Der hat es nicht so ganz gefallen. Sie hat Auftragskiller auf ihn angesetzt und Elia flieht. In die Einöde, in die Wüste, in die Wildnis, rennt um sein Leben, hat Angst, verkriecht sich, schleppt sich dorthin, wo keine Menschenseele ist. Aber da, wo keine Menschenseele ist, da kann auch keine Menschenseele überleben. In dieser lebensfeindlichen Wüste beginnt sein Überlebenskampf, ein Kampf, zu dem Elia keine Kraft mehr hat. Ausgelaugt von der Flucht, verängstigt, weil er andauernd über die Schulter geschaut hat und nach seinen Verfolgern gespäht hat, kraftlos, durstig, hungrig endet sein Weg bei einem jämmerlich kläglichen Strauch. Und dort legt er sich darunter und will sterben. Er gibt auf. Seine Mission gibt er auf, seine Flucht gibt er auf, seinen Weg, ja sich selbst. Es ist ihm alles zu viel geworden, er kann nicht mehr. Er will nicht mehr. Und hier steigen wir jetzt einmal ganz kurz aus der Geschichte aus. Gleich geht sie weiter. Aber lasst uns einmal innehalten. Mitten in dieser Krise nochmals darauf schauen, wie es dazu kommen konnte. Wie wird aus diesem starken Elia so ein Häuflein Elend? Und wir schauen nochmal auf den Vers von vorhin. Was hat Elia da über sich selber gesagt? Ich habe geeifert für den Herrn Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich bin alleine übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Merkt ihr das? Ich. Ich habe getan. Ich habe geschuftet. Ich habe doch alles versucht. Ich war doch immer da. Ich habe mir doch so eine Mühe gegeben. Sätze, die auf einmal nicht nur nach Elia klingen, oder? Kennst du diese Sätze nicht auch? Diesen Ich-Modus? Vor allem, wenn es schwierig wird und das Getriebe knirscht. Aber ich hab's doch versucht, ich war doch, ich wollte doch, ich hab mich doch bemüht. Ein Gedankengang, der tief blicken lässt. Elia, der aus dem Ich heraus hier denkt. Sein Blick war auf sich gerichtet oder auch auf sich begrenzt. Und ich bin ehrlich, mir passiert das viel zu oft. Vielleicht im Streit, wenn ich nur meine eigenen Verletzungen sehe und nicht die des anderen. Vielleicht in einer Krise, wo ich nur meinen eigenen Verzicht sehe und nicht mein Gegenüber. In einem Konflikt, wo ich nur meine eigene Rechtschaffenheit sehe. Ich. In Krisenmomenten fallen wir Menschen ganz oft in diesen Ich-Modus. Wir sehen, wir denken, wir handeln aus dem Ich-Modus heraus und ich wage mal zu behaupten, dass Elia schon länger in diesem Ich-Modus unterwegs war. Schon auf dem Karmel, auf dem Berg des Götterkampfes, wo er unbedingt noch eine Schippe drauflegen wollte, es unbedingt den anderen noch mehr beweisen wollte. Im Ich-Modus schießen wir manchmal über das Ziel hinaus und merken es nicht einmal oder viel zu spät. Manchmal, wenn schon ganz schön viel Geschirr zerbrochen ist, wenn die verletzenden Worte schon ausgesprochen wurden und nicht mehr zurückzuholen sind, oder wie bei Elia, wenn man einfach es zu gut meint und etwas übertreibt. Wenn man über das Ziel hinausschießt, geht einem schnell die Puste aus. Elia hat übertrieben, hat vielleicht etwas zu viel gewollt, hat sich in seinem eigenen Ich-Modus verrannt und ist gerannt, in die Wüste gerannt, wo er voller Selbstmitleid unter diesem Strauch liegen bleibt und nicht mehr kann. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, so kann das nicht mehr weitergehen, das kostet mich zu viel Kraft. Wer erkennt sich selbst nicht dann und wann in solchen oder ähnlichen Sätzen wieder? Im Ich-Modus verlieren wir den Blick für den anderen. Wir laufen Gefahr, über das Ziel hinauszuschießen und dabei auch selber auszubrennen, bis wir neben Elia dort unter dem Strauch liegen und sagen, ich kann nicht mehr. Und da liegt er nun und will nicht mehr und kann nicht mehr weiter, will nur noch sterben, aber jetzt kommt Gott ins Spiel. Gott versorgt Elia auf wundersame Weise, ein Engel versorgt ihn mit Brot und Wasser. Mitten in der Wüste wird Elia wundersam versorgt. Nimm und iss, sagt der Engel ihm, wie einem Kranken, der nicht mehr kann, der nicht mehr will, dem man das gute und kräftigende Essen schon fast aufdrängen muss. Iss doch was, komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, das wird dir gut tun, dein Körper braucht die Energie. Trink noch einen Schluck, ja wie ein Krankenpfleger oder eine Ärztin sich um den Patienten kümmert. So sorgt Gott hier in der Gestalt des Engels um Elia. Und Elia darf hier Fürsorge und Heilung erleben. Gott rechnet ihm diesen Ich-Modus von vorher nicht an. Er sagt nicht, na Elia, da haben wir es aber ein bisschen übertrieben, oder? Schau selbst, wo du bleibst. Nein, Gott kümmert sich hier liebevoll wie eine Mutter um ihr Kind, versorgt Elia, flößt ihm Trinken ein, füttert ihn mit Brot. Am tiefsten Punkt der Krise erlebt Elia Gottes Fürsorge und Heilung. Was für eine Zusage, auch für heute. Am tiefsten Punkt der Krise bekommen wir keine Vorhaltungen darüber, was wir falsch gemacht haben. Gott rechnet uns da nicht unsere Sünden vor und sagt selber Schuld. Nein, überhaupt nicht. Genau das Gegenteil passiert. Mitten in der Krise wendet sich Gott uns noch mehr zu. Er schaut dich und mich an, lächelt uns an, schickt seine Engel, umsorgt uns wie eine Mutter ihr Kind, schaut, dass wir wieder zu Kräften kommen. Und ich glaube, in der Krise selbst merkt man das oft gar nicht. So geht es mir zumindest. Aber rückblickend merkt man, und glaube ich, da wiederhole ich die Worte eines berühmten Gedichtes. Schaut man zurück, sieht man nur ein paar Fußspuren im Sand. Man weiß, man wurde getragen in der schweren Zeit. So hat Gott Elia durch die Krise getragen, ihn zu Kräften kommen lassen und ihn dann zum Berg Horeb geschickt. Und am Horeb, da passiert etwas Entscheidendes. Gott begegnet Elia hier leibhaftig. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, die hört man in der Kinderkirche ganz oft. Zuerst kommt der Sturm und da ist Gott nicht drin. Dann kommt das Erdbeben und da ist Gott nicht drinnen. Und dann kommt dieser leise Luftzug, dieser Lufthauch, ein Säuseln heißt es da im Hebräischen. Und darin ist Gott, in diesem unendlich zarten, unaufdringlichen Luftzug, darin ist Gott. Gott höchstpersönlich und Elia, der gebrochene Mann, darf Gott begegnen. Und wisst ihr, welche Frage mir am meisten dabei nachging? Hätte Elia Gott schon auf dem Karmel erkannt? Dort auf diesem Götterkampfberg mit diesem Opfer und so etwas. Hätte Elia auf dem Höhepunkt seiner Macht und seines Erfolges, hätte er dort diesen leisen Luftzug gespürt und Gott darin erkannt? Wir wissen es nicht. Ich glaube nicht. Diese leisen Momente erkennen wir nicht, wenn wir mit Vollgas durchs Leben rauschen, nicht, wenn wir gerade im Rausch des Erfolges sind und schon gar nicht, wenn wir im Ich-Modus durchs Leben gehen. Elia scheint diese Krise gebraucht zu haben. Sie hat ihn wieder auf den Boden zurückgebracht. Ihn hat diese Krise zur Ruhe ausgebremst. Und erst diese Krise hat ihn ruhig gemacht, um auch Gottes Reden zu hören. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Botschaft darin ist, wir brauchen alle Lebenskrisen, damit wir Gott hören. Das wäre dramatisch. Ich glaube vielmehr, manchmal heißt es, wir müssen im Leben auch mal vom Gas gehen. Auch mal runterfahren, zur Ruhe kommen, aus dem Ich-Modus aussteigen, sonst verpassen wir Gott. Denn Gott spricht leise. Und vielleicht noch ein bisschen mehr. Wenn wir wirklich mal gerade nicht weiterkommen, in einer Krise festgefahren sind, dann dürfen wir Gottes Fürsorge und Heilung annehmen. Ja, vielleicht auch das Ausgebremstsein annehmen lernen. Denn vielleicht erleben wir, so wie Elia, mitten im Ausgebremstsein, mitten in der Krise. Und die erleben wir, glaube ich, alle gerade. Vielleicht erleben wir genau in solchen Momenten Gott auf eine Art und Weise, wie wir ihn zuvor nie gesehen und gehört haben. Das würde ich mir wünschen, mir und euch. Amen. Wir hören jetzt gemeinsam nochmal ein Lied vorgetragen vom Musikteam.